Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode der Projektion, den Filmgesprächen. Ich bin Sebastian und mir gegenüber, virtuell gegenüber, sitzt erneut Markus Stiegelegger.
Hallo Sebastian.
Heute heißt es ja zweiter Teil deiner Filmfest Cologne-Geschichten. Nachdem wir im letzten Podcast ausführlich über Abel Ferrara und seine Macken und seine Filme gesprochen haben, heute über einen anderen Provokateur des europäischen Kinos, kann man das sagen?
Naja, mittlerweile ist es ja des Weltkinos.
Des Weltkinos, nämlich Nicholas Winding Refn. Den hast du ja auch getroffen, wie ich gesehen habe.
Ja, das hat mich auch, wie gesagt, sehr gefreut. Es gibt ein sehr schönes Foto. Refn ist ein sehr höflicher Mensch, muss ich sagen. Es ist eine sehr positive Begegnung gewesen. Natürlich ist es so, wenn jemand auf einem Festival ist, wo er einen Preis verliehen bekommt, ist diese Person sowieso meistens in guter Stimmung, außer man ist Abel Ferrara. Aber bei Refn ist es so, dass er vorher in einem Werkstattgespräch sehr intensiv seine Filme diskutiert hat, seine Geschichte auch diskutiert hat. Das ist sehr interessant, weil er mehr oder weniger auch betont hat, dass er irgendwann verstanden hat, dass er sich selbst als Teil seines Werkes begreifen muss. Und so hat er sich auch in dieser Stilisierung präsentiert, auch von seiner Gestik, der Art und Weise, wie er posiert hat, die Kleidung. Er hat auch die Kleidung am Tag mehrfach gewechselt, ja, also bei jedem Auftritt. Und das ist natürlich sehr interessant, weil da klar wird, das ist eine Art von Konzeptkunst, die auch das eigene Leben als eine Art Kunstwerk begreift. Also dieses Branding, was er mittlerweile hat, also bei NWR, also bei NWA, das ist ja quasi so ein Schriftzug geworden, der wiedererkennbar ist und der nicht nur seine eigenen Filme, sondern auch seine Produktion und auch seine Webseite mit B-Film-Klassikern aus den 60er, 70er Jahren kennzeichnet.
Sachen, die ja teilweise zum ersten Mal restauriert worden sind.
Richtig, ja. Ja, er hat wohl da Rechte gekauft, die hat er auch, wie er dann nochmal, also alles, was ich jetzt sage, sind Wiedergaben von dem, was er in dem Werkstattgespräch auch gesagt hat. Also er meinte, dass er die privat zum Teil auch bezahlt hat in seinem eigenen Budget.
Ich meine, diese Selbststilisierung wird dem ja von einigen vorgehalten. Also er würde sich nur inszenieren. Genauso sind seine Filme nur inszeniert und aufgehübschte Oberflächenphänomene. Also immer wieder wird der Vorwurf Style over Substance laut, vor allem bei den späteren Filmen. Also da muss man nochmal ganz klar unterscheiden, über welche Filme man spricht. Das werden wir, glaube ich, dann auch tun müssen. Mhm. Aber wenn wir erstmal an der Person von ihm bleiben, weil ich finde nämlich in der Tat richtig, dass man ihn nicht trennen kann von dem, was er macht als Person, dass er eine Persona angenommen hat, was er auch nicht versteckt. Also ich kann mich an ein Interview erinnern, das jetzt die Rocket Beans mit ihm geführt haben, also Kino Plus, wo er mit einem Schmunzeln sagt, naja, ihr stellt euch ja gar nicht vor, wie langweilig mein Leben eigentlich ist. Wenn ich zu Hause bin, bin ich halt Vater und Ehemann und so ist das. Ich glaube, dass er da nicht lügt. Ich glaube, dass es diese Außen, diesen Auteur, diesen Regisseur gibt, der sich auch ein bisschen Schutzmantel umlegt in der Art, wie er sich anzieht, der Künstlerschal. Er ist sich schon sehr bewusst, dass er dort auch Klischees bedient. Aber das macht ihn für mich umso spannender.
Also in dem Werkstattgespräch sind zwei Dinge wichtig gewesen. Das erste ist, er kommt aus einer Familie von Filmschaffenden. Also seine Mutter war Kamerafrau, sein Vater ist Regisseur und Cutter gewesen. Und das hat ihn natürlich nachhaltig in diese Richtung auch beeinflusst. Er wollte zunächst Schauspieler werden und ist dann erst später auf die andere Seite gewechselt. Er bezeichnet sich selbst als Club Kid, also als einen, der Anfang, also um 1990 vor allem in New York auch in diesem Leben eben in Clubs gegangen ist, Drogen genommen hat, Sex gehabt hat und der erst danach im Grunde ein ein strukturierteres Leben dann angesteuert hat. Und das hing dann mit dem ersten Film zusammen, den er hat erst einen Kurzfilm gedreht und danach eine Langfilm-Variante von Pusher 1996, der dann so erstaunlich erfolgreich war. Es war der erste Indie-Film zu dieser Zeit, der da ein größeres Aufsehen in Dänemark genossen hat. Und ja, also danach im Grunde beginnt erst das, was wir von Refn kennen. Ja, also die Zeit davor, die erzählt er jetzt natürlich, aber da war er natürlich völlig irrelevant.
Das finde ich jetzt zwei Sachen bemerkenswert. Einmal, weil er selbst immer sagt, dass er weder Kaffee noch Alkohol trinkt. Ich wusste gar nicht, dass er vorher, dass es diese andere Seite gibt, was ja interessant ist. Ich dachte immer, dass er von vornherein sehr asketisch gelebt hat und nur für den Film und fürs Kino, also im Kino quasi gelebt hat, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Und was bei Pusher, für alle, die es nicht wissen, das ist eigentlich eine Geschichte, die relativ bekannt ist, aber was mich immer wieder umhaut, er hat für Pusher seinen Platz an der Filmhochschule geschmissen. Er war aufgenommen an der Filmhochschule in Kopenhagen, wo in unregelmäßigen Abständen nur 5 bis 8 Leute aufgenommen werden. Er hatte aber gleichzeitig Fördergeld für einen ersten Film, nämlich, wie du gesagt hast, die Umsetzung dieser Kurzfilmidee in einen Langfilm. Und dann hat er einfach, ohne dass er Ahnung hatte, wie das geht, das betont er immer wieder, er hatte keine Ahnung, was er da eigentlich macht, diesen Film gedreht. Unter anderem mit Mads Mikkelsen.
Ja, also das ist was, was er auch nicht müde wird zu betonen. Er hat gewissermaßen Mads Mikkelsen geschaffen, wie er sagt. Natürlich ist Mads Mikkelsen ein großartiger Schauspieler und mittlerweile zu Recht fest etabliert. Aber er hat ihm tatsächlich die frühen Rollen gegeben, die ihn dann ins Weltkino gebracht haben. Und die Nebenrolle in Pusher, die Hauptrolle in Pusher 2, eine der wichtigen Rollen in Bleeder, da spielt er übrigens Refn selbst.
Ja.
Also den Film Freak. Und dann natürlich in Valhalla Rising und so, wo er schon auf einem ganz anderen Level dann war. Dann ist es so, dass ich denke auch weiterhin, die Herkunft ist wichtig. Also, dass er aus einem Umfeld von Filmschaffenden kommt, macht ihn nicht völlig inkompetent, was das betrifft. Was, denke ich, für seine späteren Filme aber dennoch von Bedeutung ist, sind zwei Handicaps, die er hat. Nämlich, darüber spricht er auch sehr offen, dass er eben eine eingeschränkte Farbwahrnehmung hat, also eine teilweise Farbenblindheit, und dass er eine Dyslexie hat, also dass er nicht in der Lage ist, Worte richtig zu lesen und auch zu schreiben wohl. Das ist im Grunde, muss er zum Beispiel Drehbücher, wie er sagt, diktieren. Und er ist dadurch auch nie jemand gewesen, der natürlich viel gelesen hat. Das ist kein literarischer Mensch, sondern es ist jemand, der halt endlos viel Filme konsumiert hat und Musik. Filme und Musik sind für ihn sehr wichtig, was man auch den Filmen anmerkt. Also die Herkunft aus der Technokultur, aus den Clubs und so weiter, die sich dann auswirkt auf die Gestaltung in Neon Demon zum Beispiel oder auch in Szenen von Too Old to Die Young.
Jetzt zerfällt das Werk von Refn für mich in zwei Teile. Es gibt diesen Bleeder- und Pusher-Refn.
Ja.
Und es gibt dann eigentlich relativ früh nach Bleeder, und zwar 2003, Fear X, der ihn ja fast in den Ruin getrieben hat. Da hat er, ich glaube, über 1 Million Euro, Dollar, ich weiß es nicht, Schulden.
Das entspricht sich ja fast.
Wo bei 4X dann diese Ästhetik reinknallt, für die man ihn jetzt kennt, also für dieses sehr langsame, sehr, sehr sphärische, es ist noch nicht ganz so Neon durchsetzt wie dann seine späteren Filme, aber man merkt, da ist ein Regisseur, der, man erkennt ihn kaum wieder, wenn man die Werke vorher gesehen hat. Nur um dann wieder mit einer Unterbrechung, also eine Unterbrechung einzuführen mit Pusher 2 und 3. Wie kriegst du den frühen Refn eigentlich zusammen mit dem, der dann Bronson, Valhalla Rising und eben Drive macht?
Also ich denke, er probiert sich natürlich aus in diesen frühen Filmen. Bleeder ist wirklich ein Film, der ja sehr stark über Filmleidenschaft geht und selbstreflexiv ist und nebenbei eher eine Kriminalgeschichte erzählt, während Pusher wirklich so eine fast neorealistische Sicht auf die Unterwelt von Kopenhagen bietet. Das ist im Grunde ein Suchen, also eine Suchbewegung, die noch nicht so stark von bestimmten Vorbildern auch ausgeht. Also Pusher ist so ein sehr archaischer Film, der ist so ein bisschen wie so ein, man würde vielleicht Sam Fuller oder so beschreiben, also fast ein pragmatischer Zugang, wie setze ich jetzt diese Gangstergeschichte am direktesten um, ohne zu viel Budget oder so dafür aufbringen zu müssen. Und dadurch bleibt er halt ganz nah an den Figuren, verfolgt sie mit der Kamera, benutzt sehr rohes Material, weil er natürlich nicht ständig Licht setzen kann, neu und so weiter. Also das Ganze wirkt unheimlich so reportagehaft realistisch. Und bei 4X hat er zum ersten Mal dann ein Budget, das es ihm ermöglicht, so eine Art David Lynch-Atmosphäre zu erzeugen. 4X wird ja ist auch der erste Film, wo ihm so eine Art Rip-Off vorgeworfen wird. Denn John Turturro bewegt sich durch den Film ein bisschen wie Bill Pullman zu Beginn von Lost Highway. Und es gibt auch solche Momente, also so symmetrische Aufnahmen von Räumen mit schummriger Beleuchtung und sowas, die sehr stark an David Lynchs Aufnahmen erinnern. Das ist auch ein Film mit bekannten Schauspielern, muss man sagen, also wo er zum ersten Mal auch mit amerikanischen Schauspielern gearbeitet hat. Ich habe den damals gesehen auf dem Filmfestival X-Ground in Wiesbaden. Ich habe Bleeder gesehen auf dem Filmfestival Mannheim-Heidelberg und ich erinnere mich dunkel, dass Bleeder auch von ihm persönlich präsentiert wurde und ich schäme mich fast ein bisschen, dass ich es nicht mehr genau weiß. Ich weiß nur, dass Bleeder mich beeindruckt hat und dass ich den Film immer gesucht habe und erst sehr spät ist er ja auf DVD erschienen. Also ich habe ihn dann erst wieder gesehen und das war ja auch im Zuge des Erfolgs seiner späteren Filme erst. Und dann habe ich mich aber wirklich daran erinnert, dass ich diesen Film in guter Erinnerung behalten habe. Auch 4X hat mir eigentlich gefallen, obwohl er selbst, wenn ich mich richtig erinnere, sagte, 4X sei kein guter Film. Also er findet ihn wohl selbst nicht gelungen. Es kann sein, dass ich mich dass ich das zu drastisch jetzt ausdrücke, aber so habe ich es aufgefasst. Pusher 2 und 3 sind kommerzielle Filme, die er gemacht hat, damit er von dem Erfolg von der Pusher-Franchise profitieren kann und seine Schulden zurückzahlen kann. Man muss aber sagen, dass sowohl Pusher 2 als auch 3 bessere Filme sind als Pusher 1. Ich finde, beide sind auf eine radikalere Weise durch diese Hinwendung zu Nebenfiguren aus dem ersten Teil, ist Pusher 2 ist unheimlich adrenalingeladen und unheimlich verstörend. Das muss man auch über den dritten Teil sagen, da geht es ja um die Beseitigung einer Leiche hauptsächlich, die auch zerlegt werden muss und so weiter. Also das ist ein sehr drastischer Film auch, wo klar wird, dass ihn auch so Grenzerfahrungen und Gewalterfahrungen schon sehr interessieren.
Ich habe den Eindruck, dass bei den Pusher-Filmen jeder Film das Tempo der jeweiligen Figur, die im Zentrum steht, übernimmt. Also du hast im ersten Teil diese Paranoia von der Hauptfigur, die immer tiefer in so eine, also nicht mehr aus dieser Spirale rauskommt, in die er sich selber hineinbegeben hat. Ja. Im zweiten Film hast du natürlich die Figur von Mads Mikkelsen, der ja extrem energetisch ist und auch im ersten Teil ja schon als komplett Wahnsinniger stilisiert wird.
Er ist eigentlich ein Psychopath, genau, oder ein Soziopath zumindest, ja. Mhm.
Und der dritte Film, das ist ja die Figur des Drogendealers, den man ja schon, der schon im ersten Teil eingeführt wird, des Kroaten, der ja so eine schrullige Art hat, die so einladend wirkt, aber darunter eine unglaubliche Gewalttätigkeit liegt.
Und eine Grausamkeit auch, ja.
Und das unterteilt aber diese Filme so, weil sie eigentlich, und das macht sie für mich so besonders, und da ist eine Linie zu ziehen zu seinen späteren Filmen. Ästhetisch nicht. Ästhetisch ist das vor allem der erste Teil sehr dokumentarisch, sehr direkt, sehr roh, natürlich auch wegen des geringen Budgets. Aber dass die Filme, dass er durch die Art, wie er die Filme baut, wie er sie schneidet, das Pacing, die Kameraführung, auch Charaktere bestimmt. Seine Charaktere werden, also ich würde sagen, in all seinen Filmen werden die Figuren selten durch die Sätze, die sie sagen, durch die Dialoge charakterisiert, sondern vielmehr durch die Räume, durch die sie sich bewegen und durch die Art, wie sie sich bewegen. Das nimmt zu, aber ich finde, man merkt schon, wie er dieses Franchise, diesen kommerziellen, diese kommerzielle Notwendigkeit von Pusher 2 und 3 auch benutzt, um damit zu experimentieren, wie ein Film zum Ausdruck einer ganzen Person wird.
Das ist, finde ich, sehr nachvollziehbar, was du sagst. Also ich erinnere mich jetzt auch, ich habe irgendwann mal die Pusher Box rezensiert und da hatte ich tatsächlich auch das als Grundthese, was mir aber eben entfallen war, muss ich sagen, dass eben die Filme sich nach den Figuren richten, was eine interessante Frage wäre, wie er denn in späteren Filmen mit diesen Dingen umgeht. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass das ein Prinzip ist, das sich auch später noch nachweisen lässt.
Da würde ich absolut mitgehen.
Ja, weil Drive und Only God Forgives sind schon auch unterschiedlich. Also die haben ja auch gerade ein Publikum, das durch Drive gewonnen wurde, wieder verschreckt. Er ist ja jemand, der eben nicht auf Nummer sicher geht, indem er ein bewährtes Konzept dann immer wieder ausreizt, sondern nach Pusher 3 hat er ja eine Fernsehserie in England gedreht, nicht eine Serie, sondern einen Teil einer Reihe, nämlich Miss Marple.
Hast du den gesehen?
Habe ich gesehen, ja. Es gibt auf YouTube gab es mal diese Folge zu sehen, in einer relativ schlechten Qualität. Nicht so stilisiert, wie man das vielleicht erhoffen und erwarten würde. Auch natürlich sehr erzählend, ähnlich wie wir das über Ferrara letzte Folge ja diskutiert haben, hat ja Refn auch eine sehr starke Hinwendung zum performativen Stil. Das wird ja auch immer extremer. Also bei Pusher kann man noch relativ eine geradlinige Handlung nacherzählen. Bei Bronson ist es so, dass das Ganze schon eine epische Dimension hat, die sich aber in bestimmten Set-Pieces, also in so einzelnen Szenen dann aufschlüsselt. Das müssen wir gleich, glaube ich, erklären, weil Bronson ist, glaube ich, mehr noch als 4X. Also du hattest 4X diesen Psychothriller erwähnt, den er als ersten großen, größer budgetierten Film gemacht hat.
Wir müssen vielleicht mal ganz kurz erzählen, um was es bei 4X geht, weil der Film nämlich wirklich unbekannt ist. Das ist so bei den meisten, ich habe immer das Gefühl, Refn wird sehr schnell, bei Drive hört sehr schnell auf und dann wird es immer weniger, was man gesehen hat. Pusher, glaube ich, kommt jetzt langsam, dass die Leute das auch mehr wahrnehmen, aber 4X ist schwierig. Das kennen sehr wenig Leute. Kriegst du die Geschichte gut zusammen? Weil auch dort wird es schon schwierig, eine kohärente Geschichte zu erzählen.
Genau, eigentlich geht es um einen Mann, der traumatisiert ist, weil seine Frau, also John Turturro spielt den, weil seine Frau verschwunden ist, also scheinbar entführt wurde und wir begleiten ihn auf seiner verzweifelten Suche in eine albtraumhafte Welt, wo er hofft, seine Frau wiederzufinden. Und er ist dann als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum, wo sie verschwunden ist und ist besessen davon, dass es Hinweise geben muss, wie er sie finden kann. Er rekonstruiert das verzweifelt mit Fotos und so weiter. Und das führt ihn dann auf eine Spur, die auch durchaus solche bizarren Schauplätze wie so ein antiquiertes Hotel oder sowas umfasst, die dann eben in diese Lynch-Welt hineinführt. Der Film ist auch in gewisser Weise offen. Er ist nicht befriedigend. Als Psychothriller ist er wirklich irritierend auf eine destruktive Weise, kann man sagen. Und das alles könnte auch dazu geführt haben, dass er entsprechend nicht so populär geworden ist.
Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, den Film als Psychothriller zu labeln, weil ich habe eher das Gefühl, dass es ein Psychogramm oder ein Porträt eines sehr verzweifelten Mannes ist, der sich in der ewigen Wiederholung dieser Bilder, die er sich anguckt. Das ist ja ein interessantes Setting. Er guckt sich immer und immer wieder diese Überwachungsbilder an. Immer und immer wieder spult sie zurück und guckt sie nochmal und verliert sich in seinem ewigen Kreisen um sich selbst. Dass es ja auch diese irritierende Szene an der Tür eines Hauses gibt, wo er glaubt, dass er längere Zeit beobachtet wurde. dringt in dieses Haus ein und scheinbar, wenn ich mich recht erinnere, sieht er sich selbst, wie er an der Tür klingelt. Also es gibt auch so eine Doppelgänger-Motivik der Wiederholung.
Ja. Naja, das wäre wieder ein Lost Highway-Bezug auch, ne?
Genau, wollte ich auch gerade sagen, ja. Da haben wir ja, der Anfang von Lost Highway wird da ja aufgerufen. Mhm. Aber ich finde, er hat eine größere Melancholie als Lost Highway. Wenn beide Filme sind keine Thriller eigentlich. Mhm. Der Lynch-Film hat vielleicht noch mehr Thriller-Elemente, weil dieser Mystery-Anteil einen mitzieht. Aber beides sind aber ist ein Psychogramm gepeinigter Männer. Mhm. In dem einen Fall aber von einem Mörder und im anderen Fall von einem, dessen Frau verschwunden ist. Und 4X hat eine größere Melancholie, die mich hineinzieht, auch wenn der Film am Ende einen nicht befriedigt, aber in der Logik des Films kann das, glaube ich, auch gar nicht funktionieren, weil er sich in der Schleife bewegt. Er wird aus dieser Sache nicht rauskommen.
Er hat ja auch eine freie Variable mit 4x, ne? Also die beliebig besetzbar ist dadurch, durch das X. Ja. Und dass auch klar ist, dass 4 also eine Art unbestimmte Furcht ist, ja. Also keine, die irgendwie sich verorten lässt und dadurch eine permanente Verunsicherung, eine latente Furcht eigentlich ist. Ne?
Und was man sagen muss über darüber hinaus, John Turturro ist natürlich, ich gucke dem Mann so gerne zu, ein Schauspieler, der so viel Melancholie ausstrahlt, so viel Traurigkeit, dass ich allein den Film deswegen jedem empfehlen würde zu gucken. Was aber in der Tat dann bei Bronson nochmal, da legt er nochmal eine Spur drauf.
Ja, man muss, Bronson ist insofern ein wichtiger Film, weil aus dem Werkstattgespräch wurde ich da auch nochmal bestätigt. Refn sagt, Bronson ist ein Film über ihn selbst. Ja? Also er benutzt die Figur eines kriminellen Schwerverbrechers, der sich selbst Charlie Bronson nannte, und zwar wirklich benannt nach Charles Bronson, dem Schauspieler. Es ist sehr irritierend für viele, die den Namen Bronson halt von dem Schauspieler Charles Bronson her kennen, aber dann herauszufinden, es gab wirklich auch noch diesen Gangster Bronson, der sich nach dem Schauspieler benannte, der jetzt gespielt wird von dem großartigen Tom Hardy.
Eine Paraderolle für Tom Hardy.
Ja, ja. Das Interessante ist, was er erzählte, dass er ursprünglich Jason Statham für die Rolle haben wollte. Und Jason Statham hatte kein Interesse an dem Stoff. Und mit Tom Hardy klappte es wohl dann erst beim zweiten Anlauf, dass sie diese Rolle dann mit ihm besetzten. Und das war auch eine gute Entscheidung, denn wenn man den Film heute sieht, Bronson ist absolut großartig. Der hat was von dem Irrsinn eines Clockwork Orange von Stanley Kubrick. Also er hat diese Überstilisierung, die das Ganze betont bühnenhaft erscheinen lässt. Die meisten Szenen spielen ja im Gefängnis und sie zeigen einen Mann, der verzweifelt um die Bewahrung einer klaren Identität kämpft, und zwar physisch kämpft. Er macht einerseits Kunst und andererseits switcht die Kunst oft um in physische Gewalttätigkeit, weil er immer wieder renitent wird, weil er mit Gewalt dann niedergeknüppelt wird von den Wärtern und so weiter, in Einzelhaft kommt. Und es ist eigentlich ein Mann der Gewalt, der zugleich ein Künstler sein will.
Da muss man dazu sagen, dass die echte Figur, also der Charles Bronson, auch verrufen ist als einer der gewalttätigsten Insassen im englischen Strafvollzug. Ja. Der hat einige Revolten angezettelt, immer wieder Wärter schwerst verletzt und ist in der Tat nur wegen einer Kleinigkeit in den Knast gekommen. Also ich glaube, das waren ein paar Pfund, die er geklaut hat. Deswegen ist er dann das erste Mal in den Knast gekommen. Es ist auch ein Kampf gegen die eigene Herkunft. Jemand, der aus der Unterschicht kommt, der das abstreifen will, weiß, dass er wahrscheinlich für immer auf einer kriminellen Identität festgenagelt wird, und die macht er sich zu nutzen, um sowas wie ein Star zu werden innerhalb des Gefängnissystems. Mhm. Da setzt dann Refn an und dreht das Ganze auf 180, stilisiert das über, lässt den Film zersplittern in pantomimische Monologe, wechselt immer wieder zwischen Brutalität und Humor. Der Film ist ja auch extrem lustig, aber er lässt sich nicht in einer Geschichte packen. Es gibt keine Geschichte, genau. Sondern es ist ein kaleidoskophaftes Porträt und es ist die Beschreibung eines Wunsches nach Berühmtheit, nach Halt
und Anerkennung.
Ja.
Das ist genau der Punkt. Also es ist ein mäandernder Film, wie wir das ja auch schon hatten. Es ist eine Metapher für einen verzweifelt um Anerkennung kämpfenden Mann. Und insofern ist das auch eine Metapher für die Situation als Filmemacher, in der sich Winning Refn zu diesem Zeitpunkt empfand. Also der immer wieder gegen ein System, immer wieder gegen dasselbe System aufbegehren muss und zyklisch quasi in dieselbe Situation gerät. Also ich mache Kunst, dann muss ich kämpfen. Wenn man Bronson so sieht, ist es ein Film über das Filmemachen, natürlich. Ja? Genauso wie David Fincher mit The Game einen Film über die Dramaturgie von Hollywood-Filmen gedreht hat, hat Refn einen Film über sich selbst gedreht. Es ist natürlich, es ist typisch für ihn, dass er das auch noch sagt, dass er sagt, Bronson is a film about myself. Ja, das ist der Schlüssel zu diesem Film und er ist hochinteressant, wenn man ihn so sieht. Es macht ihn nicht uninteressanter. Das ist das Tolle bei Refn. Weil er eben ein Formalist ist, weil er eine Form schafft, die immer wieder das zyklische neue Sehen interessant und fruchtbar macht.
Ich finde, ein Satz, den ich immer wieder gerne sage über Refn, ist, dass man bei ihm das Sehen lernt. Man muss hingucken bei seinen Filmen. Das nimmt zu, finde ich. Das ist dann vor allem bei Too Old to Die Young nochmal ganz massiv spürbar.
Der Fernsehserie, die er für Amazon gemacht hat.
Genau,
letztes Jahr.
Dieses Jahr, 2019. Ja. Man hat schon das Gefühl, es ist so, weil man überschüttet wird mit neuen Serien und weil die so untergegangen ist. Ja. Aber bei Bronson ist mir noch was anderes aufgefallen. Also man könnte einerseits natürlich nach den Inhalten gehen und das auseinandernehmen, wie sehr das mit ihm zusammenhängt. Und der ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Narziss. Er wird gerne wahrgenommen und gesehen. Aber es zeigt auch ganz viel die Kunstfertigkeit, also wie der Film gemacht ist, die Kunstfertigkeit, die dieser Regisseur beherrscht, nämlich mit einem relativ bescheidenen Budget, weil seine Filme nie so massiv ausgestattet sind. Also auch ein Film wie The Neon Demon, der aussieht, als wäre er, hätte er Mega-Budget, hatte nur um die 7 Millionen, glaube ich. Mhm. Das ist für die Größe und für das Star-Aufkommen, was er mit sich bringt, eigentlich nichts. Und auch bei Bronson merkt man, dass in der Szene, wo sie in dem, ist er da in der Irrenanstalt? Auf jeden Fall sind sie da in diesem er ist, glaube ich, in der Irrenanstalt und dann tanzen sie den Pet Shop Boys. Und es ist, eigentlich sieht man die ganze Zeit eine Kulisse, eigentlich sieht man die ganze Zeit, dass es eine Turnhalle ist, die sie so ausstaffiert haben. Ein bisschen um den Einer flog übers Kuckucksnest-Moment zu bekommen. Aber er schafft es mit wenigen Mitteln unglaublich viel herauszuholen, weil er es versteht, den Film in all seinen Facetten zu benutzen. Wenn ich das komplette Bild nicht bekomme, den kompletten Raum nicht so herstelle, dann suche ich mir eben Musik, die das abfedert. Dann ziehe ich das Ganze eben in eine humoristische Note, dass es den Realitätsanspruch überhaupt nicht braucht. Und das, finde ich, merkt man bei all seinen späteren Filmen, dass er es versteht, die Mittel einzusetzen.
Ja, er ist formal mittlerweile sehr virtuos geworden, obwohl auch das natürlich viele Leute wieder in Frage stellen. Denn in der Serie ist er ja so. Also er sagt selbst, dass es wird deswegen keine Nachfolge dieser Serie geben, nicht nur, weil sie nicht so erfolgreich ist, sie wurde ja entsprechend auch gar nicht vermarktet, dass sie erfolgreich werden konnte, sondern es war irgendwann zu spät, ihn zu stoppen. Er hat ja 9 Monate gedreht an dieser Serie und die Folgen sind zum Teil 1,5 Stunden lang. Er hat endlos die Zeit verwendet, um stehende Einstellungen, also um eine Statik zu erzeugen, die man in der Form ja nicht kennt aus Fernsehserien, weil gerade Fernsehserien sich ja bemühen, durch Füllmaterial möglichst so eine Kurzweiligkeit zu erzeugen. Und er macht aus dieser Langsamkeit ja ein Prinzip. Er sagt, okay, jetzt habe ich endlich 13 Stunden Zeit, um einen Film zu erzählen. Also nimmt er sich diese Zeit innerhalb der einzelnen Episoden. Das ist eine Radikalität, die man in der Form natürlich in Hollywood sonst nicht findet.
Ja. Aber das nimmt ja bei ihm zu. Also ja. Bronson ist ja ein Film, der noch sehr hyperaktiv ist, sehr viel ja. geschnitten.
Schnell ist,
ja. Sehr, sehr schnell ist und eigentlich ja. wenige lange Szenen hat.
Mhm, genau. Aber das ändert sich mit dem nächsten Film.
Das ändert sich mit Valhalla Rising.
Ja. Also Valhalla Rising, das ist interessant, weil ich habe es jetzt mehrfach gelesen, das ist auch nicht wirklich neu, aber er sagt immer wieder, ihn interessiert keinerlei Wikingerkultur oder Vergangenheitskultur. Also er hat Valhalla Rising gemacht, weil er wollte eigentlich einen Science-Fiction-Film drehen. Und einen Science-Fiction-Film über diese Figur, die ihn da interessierte. Für mich ist das, ja, ich könnte sagen, das ist eine enttäuschende Aussage, weil ich mich ja sehr für alte Kulturen und auch die Wikingerkultur interessiere. Und weil für mich der Film ein sehr spirituell heidnischer Film ist. Also ein Film, der eigentlich zeigt, ähnlich wie Theorema von Pasolini, Gott kommt auf die Erde, ja, und beseelt bestimmte Leute innerhalb einer Großfamilie und die reagieren darauf. So ist es in Valhalla Rising so, dass Odin quasi zu den Menschen kommt, ja, als Wanderer und sie konfrontiert mit etwas, also etwas reflektiert, was bei ihnen etwas auslöst und das ist aber eigentlich Apokalypse, ja.
Also du würdest also sagen, die Figur von Mads Mikkelsen ist Odin.
Das ist Odin, ja, deswegen hat er ja nur ein Auge, weil Odin hat ja ein Auge für die Weisheit gegeben. Es wird sogar mit dem Spiegelbild gespielt, also er taucht einmal als sein eigenes Spiegelbild in einer Vision auf und da ist auch die Idee, dass er quasi als Spiegelbild auf die Erde gekommen ist und nicht als er selbst, diese Sache. Die Visionen, die er hat, sind alles apokalyptische und Todesvisionen, also die See färbt sich rot und so weiter, also er ist eigentlich ein Bote des Todes und er bringt den Tod nach Amerika. Das ist ja auch wichtig. Also diese lange Reise, die eigentlich fast so, als würden die in der Windstille nach Amerika getrieben werden, die Kreuzritter, ja, mit denen er dann mitzieht, die begegnen dann ja einem Stamm von Indigenen in Amerika und die töten einen nach dem anderen. Ja. Also es ist eine Reise ins Herz der Finsternis. Das sind alles so radikale spirituelle Modelle, ja, und so mythische Modelle auch, dass ich, diese Aussage für mich total ignoriere. Ich meine, ja, kann man sagen, er wollte einen Science-Fiction-Film machen und hat dann Valhalla Rising gedreht. Man hätte auch einen Science-Fiction-Film dort drehen können. Zulawskis Der silberne Planet sieht auch so ähnlich aus.
Ich hatte den auch im Kopf, ehrlich gesagt.
Ja.
Ein Film, den ich in der Tat nur aus Ausschnitten kenne, weil ich den bisher nicht bekommen habe. Da wollte ich dich immer fragen, ob du den eventuell bei dir rumstehen hast. Aber da können wir dann später drüber reden.
Der ist restauriert und wird auch erscheinen auf längere Sicht.
Ach, wunderbar. Das sind ja wunderbare
Der ist auf der Berlinale vor 2 Jahren oder so, habe ich den auf der Leinwand gesehen. Der ist also nicht komplett restauriert, ist ja vieles zerstört an dem Zulawski-Film, aber der wird kommen.
Aber um bei Valhalla Rising zu bleiben, diese Kargheit, auch hier spielt er wieder mit also es wird ja wenig es gibt kein Bühnenbild, es ist die Landschaft, es gibt wenige Eingriffe. Und dann gibt es diese Überfahrt, die sehr, sehr speziell gefilmt ist. Also super langsam, eigentlich dauert nur Nebel.
Ja.
Man hat überhaupt keine geografische Verortung, man hat auch kein Gespür von, man fühlt nicht mal Bewegung. Es ist ein zeitloser Ort, diese Überfahrt. Ich muss zugeben, dass Valhalla Rising einer der Filme ist, der mich erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil er mit Motiven spielt, die mir nicht so vertraut sind, die dir wesentlich vertrauter sind. Aber diese Radikalität, mit der er mit simpelsten Mitteln, weil auch dieser Film ja sicherlich nicht gut ausgestattet war, da müssten wir jetzt mal recherchieren, das habe ich vergessen, wie viel Budget er zur Verfügung hatte, mit wenigen Mitteln so eine Atmosphäre der Zeitlosigkeit zu gestalten, ist für mich atemberaubend. Was bedeutet aber diese Überfahrt? Du kennst dich in dieser Wikinger mit Mythen besser aus. Hast du eine Idee oder ein Gefühl, eine Intuition, warum er das so inszeniert? Weil der Film dort erstmal stillsteht.
Ja, also ich denke, der Film ist ja in mehrere Kapitel untergliedert. Das ist zunächst mal, also die Kapitel sind Zorn, der Krieger, die Männer Gottes, dann das heilige Land und am Schluss Hölle und Opfer. Und das ist in der Tat eine sakrale Abfolge, die jetzt kein konkretes Vorbild hat, die aber mit Motiven spielt, die man aus mythischen Erzählungen kennt, also nicht nur aus der nordischen Mythologie, sondern auch aus anderen Kontexten. Das Ganze kreuzt sich ja auch mit dieser vergeblichen Kreuzfahrt nach Jerusalem, die dann in Amerika in Tod und Gewalt endet, die dann ausgerechnet, wie gesagt, von einer völlig anderen Kultur umgesetzt wird, ja, also der indigenen Kultur in Nordamerika. Die Hinterfragung des Gottesbildes und des Heiligen Landes, also da nimmt der Film ganz klar die Partei der heidnischen Vertreter ein, also die auch sagen, was wollen eigentlich diese Christen mit ihrem weißen Gott? Wir haben viele und sie haben nur einen. Mhm. Ja. Letztendlich führt der Film alles ad absurdum am Schluss, ja, weil auch er ja totgeweiht ist in der letzten Szene des Films. Aber der Film konfrontiert uns mit so Versatzstücken aus Mythologien, die also so stark aufgeladen sind, dass sie wirklich, Ratlosigkeit ist vielleicht nicht der schlechteste Effekt, den das Ganze hat. Der Film holt auf jeden Fall etwas auf archaisch-brachiale Weise zurück ins Bewusstsein, was sonst normalerweise als Subtext in Filmen noch existiert oder verdrängt wird. Ja? Und das fand ich so eindrucksvoll daran. Das Ganze hat etwas von Tarkovsky, aber eigentlich so ein bisschen, als hätte Tarkovsky eine Geschichte von Robert E. Howard mit Conan oder so verfilmt, mit Conan dem Barbar. Also es ist ein bisschen so diese Idee und oder es hat etwas von Werner Herzogs Agürre, der Zorn Gottes, also diese Reise ins Herz der Finsternis. Apokalypse Now ist ja eine weitere Variante dieses Romans von Joseph Conrad. Das ist ja wirklich ganz bildlich am Schluss, gegen Ende des Films umgesetzt. Ja. Es gibt auch keine Frauen in dem Film, außer ganz kurz sieht man im Hintergrund entkleidete Frauen, die quasi darauf warten, getötet zu werden. Ja. Die also reine Opfer sind. Es gibt sonst verbrannte Leichen, die man sieht, aber es in dem Film kommt sonst keine Frau in einer, also keine Frau sagt irgendwas und so weiter. Also der Film hat schlechte Karten beim Bestelltest. Und das sind alles Elemente, die also in dieser Reduktion einzigartig sind. Ich kenne keinen anderen Film momentan, der da so weit geht. Deswegen glaube ich auch nicht so ganz, wie er das darstellt, dass er also da keinerlei Hintergrund sieht. Es kann aber auch sein, dass das sehr stark durch den Drehbuchautor Roy Jacobson geprägt ist, der also diese Elemente dann reingebracht hat.
Dann kommen wir aber vielleicht zu einem Thema der Rezeption, weil du ein wichtiges Thema angesprochen hast, nämlich die Frauenfiguren bei ihm. Da merkt man vom Anfang bis jetzt, dass er sich immer mehr für Frauen interessiert. Die Frauenfiguren nehmen zu, sehr starke Frauenfiguren. Bei Bronson spielen Frauen überhaupt keine Rolle. Sie tauchen zwar auf, aber immer nur im Hintergrund als Mütter oder Valhalla Rising hat überhaupt keine Frauen. Bei Pusher spielen sie auch keine große Rolle, sind halt Liebhaberinnen und meistens reden die Gangster eben sehr sexualisiert über die Frauen. Dann kommt aber Drive, wo es auch erstmal um Männer geht, aber wo man zum ersten Mal eine Frauenfigur hat, die eine größere Rolle spielt.
Genau, also Drive ist auch der Film, wo ich sagen muss, nachdem ich Valhalla Rising gesehen hatte, der mich so ein bisschen wieder runtergebracht hat von der Euphorie, obwohl es ein guter Film ist, ist überhaupt keine Frage. Drive ist ein toller Film, aber er ist der Film, der wieder zurückgeht zu einem eher konventionalisierten Genrebegriff zwischen Roadmovie-Gangsterfilm und Melodram. Er hat nämlich in dem Verhältnis, in dem Dreiecksverhältnis zwischen der Hauptdarstellerin, ihrem Mann und dem Fahrer, dem Fluchtfahrer, der von Ryan Gosling gespielt wird, ein durchaus so typisches Dreiecksverhältnis, das im Melodramen dann so die Katastrophen auslöst. Das ist hier ja auch der Fall. Also er wird wird instrumentalisiert in gewisser Weise, aber aus Zuneigung geht er darauf ein, dass er dieser Familie hilft und dann gewissermaßen eigentlich auch die Frau möchte. Also das ist ja das Einzige an Emotionalität, was von ihm kommt in diesem Film. Was Ryan Goslings Figur verbindet mit den Männern vorher in seinen Filmen, ist diese emotionale Unausgewogenheit und auch völlige Unfähigkeit, also soziale Inkompatibilität eigentlich.
Jetzt gibt es zwei Gedanken in meinem Kopf. Einmal, das schieben wir vielleicht einen Moment nach hinten nochmal, was eigentlich dran ist an dem Vorwurf, der ja auch nochmal laut wurde bei Too Old to Die Young. Auch Reffen sei misogyn und würde seine Frauenfiguren immer missbrauchen. Ich würde bei Drive nochmal ansetzen, weil ich das einerseits verstehen kann, wenn der Übergang von Valhalla Rising zu Drive ist, was das Narrativ, also Drive ist ein konventionellerer Film. Aber trotzdem ist er eine Art von Konzentration, nämlich in Drive kommt er ja dieser Ästhetik näher, die er dann bei Only God Forgives und The Neon Demon perfektioniert. Mhm. Diese sehr, sehr ruhigen Einstellungen, diese langen Einstellungen und dass auch sehr wenig gesprochen wird. In dem Film wird sehr wenig gesprochen und das, was gesprochen wird, treibt die Handlung eigentlich so gut wie nie voran, sondern es ist die Komposition, der Schnitt, die Montage, die hinzukommen muss, damit die Wörter, die gesprochen werden, auch eine Rolle spielen. Es gibt diese Momente, wo die Gesten immer wieder passiert, dass es wird etwas gesprochen, aber die Gesten sind komplett widersprüchlich zu dem, was eigentlich gesprochen wird. Was gerade für die Figur von Ryan Gosling total wichtig ist, weil der von einigen oberflächlichen Kritiken ja immer so als, naja, ist halt der harte Mann, der will nicht reden, ist halt der Driver, der Fahrer, typisch Ryan Gosling, spielt halt kaum. Und das stimmt ja bei diesem Film überhaupt nicht, weil man ständig merkt, dass da jemand mit sich ringt, aus dieser Welt herauszukommen, in der er gefangen ist. Mhm. In dieser Welt der Kriminalität und auch sein innerer Dämon, die Gewalttätigkeit. In ihm schlummert ja eine absolute Gewalttätigkeit, die nämlich dann in einer Szene zum Ausdruck kommt, in dieser Szene im Fahrstuhl, wo er kurz zuvor der Frau gestehen muss, dass ihr Ehemann bei dem Versuch, das Geld zu beschaffen und er als Fahrer den Auftrag mitgetragen hat, ums Leben gekommen ist und sie dann in diesen Aufzug steigen. Den Killer, der beauftragt war, ihn eigentlich zu töten oder die Frau kalt zu machen, das wird offen gelassen, tot tritt.
Genau. Mhm.
Ich finde, diese Szene zeigt nochmal, wie brillant Reffen ist, weil eigentlich schnurrt der ganze Film erzählt diese eine Szene den ganzen Plot des Films.
Ja, er küsst ja auch vorher die Frau.
Genau.
Das Licht verändert sich, sie wechseln die Sphäre eigentlich, kommen in so eine Art Twilight Zone und das Ganze ist in Zeitlupe, es hat diese sphärische Musik von Cliff Martinez, der beginnt dann auch für ihn zu komponieren. Cliff Martinez, der sehr einen fast sterilen Elektronik-Sound komponiert, der sehr stark an Tangerine Dream erinnert, sehr stark an die Soundtracks, die Tangerine Dream zum Beispiel für Der Einzelgänger von Michael Mann gemacht hat, 1980, 81 oder eben überhaupt 80er Jahre Neon-Ästhetik eigentlich vermittelt. Und dann bricht das um in diese brachiale Gewalt, die auch immer mal wieder verglichen wurde mit sogar Gaspar Noés Irreversibel oder so.
Der ja Berater war bei dieser Szene. Gaspar Noé war der Berater weil Reffen so beeindruckt war von der Feuerlöscherszene in Irreversibel.
Ah, okay, ja, das macht Sinn. Ich möchte aber zu Drive ein paar grundsätzliche Dinge noch sagen. Also man darf nicht vergessen, das Drehbuch wurde ihm angetragen. Ja. Es ist nicht so, dass er das Drehbuch ausgewählt hatte selbst und das umsetzen wollte. Das Drehbuch basiert auf einem Roman, der als Franchise angelegt war von James Sallis. Es gibt nämlich den Roman Driver und es gibt Driver 2. Ich habe auch beide Romane gibt es auf Deutsch. Ich habe auch beide gelesen und das ist ja notwendigerweise schon anders als der Film, denn in dem Film wird das ja doch abgeschlossen, also endgültig. Dann ist es so, dass er ein Konzept entwickelt hat für diesen Film, was auch mit der Musik schon umging. Und zwar haben sie zusammen, also Cliff Martinez und er, auch Lieder ausgesucht, die heute ja ungeheuer populär geworden sind. Also der Soundtrack dieses Films hat ja so einen eigenen Kultstatus und Nightcall oder Another Hero oder wie das heißt.
Ja.
Oder eben das Titellied von Mondo Kane, das er hier einsetzt. Ne? Das also aus den Mondo Kane-Filmen von 1963, das sind, oder 61, oh Gott, Anfang der 60er Jahre, das sogar einen Oscar bekommen hat damals. Das sind alles Dinge, die sehr speziell sind, die aber von den Produzenten als katastrophale Fehlentscheidungen gewertet wurden. Und niemand konnte sich vorstellen, dass das ausgerechnet den Erfolg des Films später ausmachen würde.
Wenn man den Film heute sieht, kann ich mir das auch nicht erklären, dass ein so ein glücklicher Zufall, dass Ryan Gosling so der war die richtige Entscheidung, oder Ryan Gosling hat ja eigentlich Winning Raven ausgewählt, dieses Projekt zu machen. Aber das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Wäre es ein anderer Schauspieler gewesen, hätte es definitiv, wäre der Film nicht so eingeschlagen. Nichtsdestotrotz, der Film ist unglaublich langsam. Er hat eigentlich kaum Spannungsbögen. Es ist eigentlich eher ein Liebesfilm, ein Märchen, hat sehr märchenhafte Züge, wenn sie dann mit dem Auto durch diese LA-Kanäle fahren. Und es erzählt eigentlich von einer gescheiterten Liebesbeziehung. Der Driver, der dann, und deswegen ist für mich diese Szene, auch wenn natürlich er sie nicht geschrieben hat, hat er sie so inszeniert. Und diese Lichtwechsel, wenn er sie küsst und das Küssen ist im Hellen und der potenzielle Attentäter rückt ins Dunkel. Und er tritt mit einer Brachialität diesen Schädel zu Brei. Und sie tritt einfach nur zwei Schritte nach hinten. Der Fahrstuhl ist auch noch golden. Also der goldene Käfig, in dem er feststeckt. Und sie guckt ihn an, sie sagen kein Wort. Und da sieht man in dieser Szene, was für ein großartiger Schauspieler Ryan Gosling ist. Mit ganz wenig kann der so viel erreichen. Dieser Blick ist so verzweifelt und so erschrocken vor sich selbst und auch vor der Erkenntnis, okay, das war's, Game Over. Ich werde diese Frau niemals, wir werden nie ein Paar werden. Ich werde nie aus dieser Welt herauskommen, und dann geht die Fahrstuhltür zu. Und das ist ein Moment, in dem ein Film zu sich selber kommt, in dem er die Narration zusammenschrumpfen lässt auf eine Szene. Um dann zu sagen, und der Rest ist der Appendix oder das Ausgewalzte, was hier und da dann unterbrochen wird durch brachiale Gewalteinbrüche, die sehr spitz sind für so einen Film, der so breit rezipiert wurde.
Ja, aber wie gesagt, das war ja auch nicht absehbar, dass er so rezipiert würde. Das war ja eher eine Art Unfall, also ein glücklicher Unfall, wenn man so will. Und er hat ja dann dazu geführt, dass er mit Drive eben die Gelder auftreiben konnte, um eben Only God Forgives zu machen. Man muss auch dazu nochmal was sagen. Also du hattest das schon erwähnt und das ist, glaube ich, wichtig dafür. Seine Filme werden teurer, aber sie sind nie wirklich teuer. Ja. Er macht keine teuren Filme. Und ich habe mal im Gespräch mit einem weiteren Regisseur, den wir beide sehr schätzen, Philippe Grandrieu, erfahren, dass Grandrieu meinte, auf die Frage, wie man überhaupt solche Filme produziert bekommt, wie er sie macht, dass er meinte, sie kosten halt nicht viel.
Ja.
Und man muss darauf achten, dass man eben ein niedriges, eng bemessenes Budget verwendet und nicht darüber hinausgeht. Und Refn hat auch in einem Werkstattgespräch betont, man kann Filme machen, um erfolgreich zu sein. Das ist ein unglaubliches Risiko, weil niemand weiß, was erfolgreich wird. Ich meine, manche Filme werden unglaublich teuer produziert und es gelingt einfach nicht, die Leute zu erreichen. Und man kann Filme machen, dass man weiß, man kommt ungefähr auf null raus und damit kann man seine ganze Karriere gestalten, sagt er.
Das wäre schön, wenn es die deutsche Filmförderlandschaft auch mal begreifen würde, dass man Erfolg nicht planen kann, sondern dass man eher in eine Entwicklung der Künstler, auf eine Entwicklung der Künstler setzt. Ich finde, da ist Reffen ein total gutes Beispiel, wie jemand bei sich selbst bleibt, wie jemand sehr formal an die Dinge herangeht und Bilder erzeugt, also auch mit Bildern erzählt. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist bei Reffen, wo ich gerne noch mit dir sprechen will, und da sind die kommenden drei Filme und beziehungsweise die eine Serie, von der er auch gerne als sehr langen Spielfilm spricht, prädestiniert dafür. Es gibt, das hat letztens auch Bellatar in einem Interview jetzt zur restaurierten Fassung von Satan-Tango gesagt, es gibt, die meisten Filmemacher wollen einfach nur Geschichten erzählen und dann gibt es eben Action-Dialog und die erzählen dann eine abgeschlossene Geschichte und ihm geht es eher darum, Zeit zu erzählen, weil der Film sich dazu eignet. Weil er eben Zeit ist, der Film vergeht nach vorne, ist linear.
Ja.
Und es, also es ist in Bildern. Also eine
Art delusisches Zeitbild zu erzeugen.
In der Tat, ich bin mir ziemlich sicher, dass Bellatar zu denen gehört, die das auch rezipieren. Aber ja. Er meinte Zeit in Bilder gefasst und es geht eher darum, Bilder zu schaffen. Und das ist interessant, weil Reffen von seinen Filmen ja auch immer spricht als Gemälde, vor allem von den späteren Bildern, von den späteren Filmen. Diese Art zu erzählen über die Montage, über das Bild, wie würdest du das versuchen in Begriffe zu fassen oder zu beschreiben, gerade in Bezug auf eine deutsche Filmlandschaft, die sehr vom narrativen Film kommen, vom erzählerischen Film, weil eben die deutsche Filmförderlandschaft, der deutsche Film massiv geprägt ist durch das Fernsehen.
Das ist richtig, weil die Filme, die in Kooperationen entstehen mit Fernsehen, immer auch Forderungen unterworfen sind, dass ein spezifisches Publikum erreicht werden muss, was eben keine Seherfahrungen hat, die mit gewissen Konzepten, mit experimentelleren Konzepten klarkommen. Es ist also ein Druck, der dadurch entsteht. Das mag nicht immer sich durchsetzen, denn gerade im ZDF-Kleinen Fernsehspiel gibt es ja wirklich großartige Beispiele, die sehr radikal mit solchen Konventionen auch brechen. Ja. Aber da will ich jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ich würde es eher umgekehrt nochmal sagen. Für mich war der Draht, den ich auf dem Festival zu Reffen hatte, auch basierend auf einer Generationenerfahrung mit Filmen. Und das ist etwas, was zum Beispiel in Deutschland schon eine Rolle spielt, auch in der, im Austausch. Ich bin ja im Austausch mit einigen Filmemachern und Filmemacherinnen in Deutschland. Und bei manchen ist das auch auf der Ebene der Filme, die uns einfach interessieren. Bei Dominik Graf ist das zum Beispiel so. Und bei Reffen eben auch, dass das spezifische Interesse an einem verwilderten Genrefilm der 70er Jahre ist, glaube ich, etwas, was hier unheimlich wichtig ist. Es ist ein Schlüssel zum Verständnis dieser Filme. Bei Drive ist es ganz klar, dass Walter Hills Film The Driver eine wesentliche Rolle spielt, auch weil er ein ähnliches Thema hat.
Aber auch, finde ich, immer wieder, und dann hat den Film, hast du ja schon angesprochen, Michael Manns The Thief, der Einzelgänger. Ja,
der Einzelgänger.
Also da das ist hat eigentlich man auch,
eine Mischung.
Ja, total.
Es ist so, als hätte man Walter Hills Driver mit den Mitteln von Michael Manns Film erzählt.
Ja.
Also ich denke, so kann man es vielleicht fassen. Und dann gibt es natürlich weitergehend das Interesse an italienischen Horrorfilmen, Giallo-Thrillern, also diesen Psychothrillern eben und dem Polizeifilm aus Italien, die alle eine sehr starke Betonung des Momenthaften und des Sensationellen haben. Also in all diesen Filmen in den italienischen 70ern gibt es sehr lange Set-Pieces, also Szenen, die selbstzweckhaft anmuten in dieser ausgebreiteten Ästhetisierung, die sie bieten. Aber das ist eine starke Prägung, die zu einem Kino führt, wie wir es eben bei Nicolas Winding Refn auch finden. Und das sind auch die Filme, die er dann in seinem Filmplakatbuch, das er veröffentlicht hat, also er hat ja so ein Prachtband mitverantwortet, oder in die Filme, die er präsentiert, nicht nur auf seiner Webseite, die übrigens bei nwr.com ist ja auch kostenlos als Subskriptionsseite für alle zugänglich. Er will, dass man die Filme kostenlos sehen kann, die ihn da interessieren. Und gleichzeitig hat er ja auch, hat er nicht auch den Dawn of the Dead präsentiert jetzt in der Restauration? Ich glaube, die Blu-ray.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er Soundtracks auch herausgibt.
Ja, Soundtracks, genau.
Er hat den Soundtrack zu dem tollen Film It Follows herausgegeben.
Ja, der, und er auch so ein elektronischer Score ist, ne?
Genau.
Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und der und er arbeitet gerade an einem Computerspiel, also einem Computerspiel mit dem japanischen Game Designer, der auch Metal Gear Solid gemacht hat.
Ne, das erscheint jetzt. Er hat da als Schauspieler drin gespielt.
Er ist auch als Schauspieler drin. Und er hat lustigerweise bei der Preisverleihung, zweimal an dem Tag hat er gesagt, seine Figur wäre so toll, dass er hofft auf ein Spin-off, das, wo er im Mittelpunkt steht.
Das ist natürlich auch sein Humor, damit zu spielen, mit diesem Narzissmus. Diese Art der Erzählung, ich habe das zum ersten Mal bei The Neon Demon, eigentlich ist es vorher schon bei Only God Forgives deutlich, aber bei The Neon Demon habe ich die Szene besser parat, wo ich begriffen habe, wie er eigentlich Figuren führt und erzählt. Und er, weil es einige gibt, die behaupten, er würde sich seit Drive eigentlich nicht weiterentwickeln und er würde immer nur denselben Plot und dieselbe Art und denselben Fetisch. Es gab, glaube ich, im Guardian so eine Kritik und auch im Spiegel, die irgendwie darauf hinausliefen, hier würde ein Regisseur nur seine Idiosynkrasien und seine Fetische verfilmen und dabei überhaupt nicht sehen, wie da ein Künstler das verfeinert. Es gibt die Szene, also Neon Demon ist ja die Geschichte eines 16-jährigen Mädels, die nach L.A. geht, um Model zu werden dort scheinbar, so könnte man es erstmal kurzatmig zusammenfassen, in einen Albtraum hineingerät, in eine im wahrhaftigen Sinne konsumiert wird, aufgefressen wird von diesem Business. Das stimmt natürlich nicht so ganz, weil es um ganz viele andere Dinge noch geht. Und im Begriff der Schönheit, darf man dazu überhaupt stehen? Wird man dafür bestraft, wenn man eigentlich zu sehr dazu steht? Es geht um Natürlichkeit versus künstlicher Schönheit. Also dieser Film ist unglaublich dicht komponiert. Aber es gibt diese Szene, wo diese 16-Jährige eben die Unterschrift fälschen muss für den ersten Vertrag, für den Kontrakt mit dem Teufel. Und sie sitzt in einem schäbigen Hotel auf dem Bett, hat den Stift gezückt und zögert noch. Und in dem Moment fährt Reven die Kamera ganz langsam zurück und es wird immer mehr wahrnehmbar, wo sie sitzt. Sie wird immer isolierter und kleiner. Man sieht das ganze Motel, die Schäbigkeit. Und in dem Moment, wo sie sich entscheidet, die Unterschrift zu setzen, fährt er wieder auf sie zu. Und das hätten andere Regisseure, die meistens vielleicht auch unterm Zwang stehen, klarer zu erzählen, mit einem Dialog, mit einem Gespräch, irgendeine andere Figur hinzugeführt, um das Innere sichtbar werden zu lassen. Und das Innere ist bei Reffen eben das, was ganz viele Leute ihm immer als Style over Substance vorwerfen, weil ich würde den Satz umdrehen und würde sagen, bei Reffen ist Substance is Style. Die ganze Ausstaffierung, die Farbwechsel, die dann vor allem bei Too Old to Die Young, eine Serie, die man überhaupt nicht zusammenfassen kann, um was es dort eigentlich geht, außer dass es um Unterwelt und um Mafia geht und um einen Polizisten, der auf
Tod und Apokalypse.
Zu einem Killer wird, zu einem Rächer wird, aber dort wird es super deutlich, wie sehr er seine Figuren über Räume, über Farbgebung führt. Jede einzelne Folge, und da schließt sich der Kreis zu Pusher, jede einzelne Folge hat eine Figur als zentrale Figur, wenn auch die anderen vorkommen, aber damit verändert sich das Pacing, damit verändert sich die Kameraführung und auch das Farbdesign der Folgen. Das ist manchmal nicht so deutlich in manchen Folgen aber sehr deutlich wie in der zweiten Folge, wo die Figur des mexikanischen, des zukünftigen mexikanischen Drogenkönigs, also der nach Mexiko geht, um dort zum Kartell eingeführt zu werden, zum Bruder seiner Mutter. Und dort fährt die Kamera eigentlich immer nur von rechts nach links und von links nach rechts unglaublich langsam, wie als würde es eine Bühne abfahren.
Ja.
Und ich finde es immer noch schwierig, das dann, also den Finger drauf zu halten und zu sagen, er will dies und jenes damit aussagen. Dafür ist das Werk einfach zu lang und zu groß. Da müsste man sich die Mühe machen, das alles mal ganz genau nebeneinander zu legen. Mhm. Was mich aber stört, ist, dass das immer unterm Tisch fällt. Also ich würde erstmal darauf abzielen, zu sagen, wir haben hier eine, hier arbeitet ein Regisseur so bewusst, legt die inneren Zustände nach außen. Man kann es vielleicht an der einen Szene, an der Frauwerdung dieses Mexikaners, der mit einer Frau, die später eine große Rolle spielen wird in der Serie, nämlich
Yaritza.
Der Drogen, also der Gangster heißt übrigens Jesus. Yaritza und er heiraten in Mexiko und gründen dann in L.A. oder so eine Außenstelle der mexikanischen Drogenmafia.
Ja. Yeah.
Und es gibt eigentlich nur wenige Szenen, wo sie Geschlechtsverkehr haben oder wo sie penetriert wird, nämlich in dem Moment, wo sie ihn verweiblicht und ihn umschminkt. Mhm. Auch dort hat man keinen Dialog, wo klar ist, das ist ein Trauma, ich war in meine Mutter verliebt. All diese Dinge werden nie ausgesprochen.
Nee, es bekommt sogar eher einen spirituellen Touch, weil die Mutter ja als Geist präsent bleibt und die Inszenierung suggeriert das durch Musik, durch Dauer. Da ist es nämlich sehr wichtig, dass man ähnlich wie der Transcendental Style, den Paul Schrader in seinem gleichnamigen Buch definiert, so eine Art Ahnung des Übernatürlichen, des Göttlichen oder des Geisterhaften hat, was alleine in der Stasis dieser Szenen, in dieser Erstarrtheit der Szenen vermittelt wird, wenn sie zum Beispiel vor dem Bild der Mutter sind gelegentlich.
Ja.
Und andererseits aber hat der Film ja auch eine Überhöhung der einzelnen Figuren, denn Yaritza wird ja zu der Todesgöttin schlechthin aus der mexikanischen Mythologie, während eben eine Anwältin zugleich eine ein spiritueller Guru ist. Ja.
Was ja wiederum interessant ist auf der Ebene, dass die eine Amerikanerin ist, die andere Mexikanerin und er in seinen letzten Interviews-Treffen immer wieder davon gesprochen hat, dass er die aktuellen politischen Geschehnisse sehr mit einfließen lässt.
Ja, da er hat sich man, auch. Ja.
Das müsste Sorry. Man sich wirklich mal genauer angucken, weil diese Figur der Anwältin, die zum Todesengel wird in L.A. und vor allem Vergewaltiger und Pädophile jagt und für die dann eben die Figur des Polizisten von Miles Teller gespielt wird, auf Verbrecherjagd geht, die hat irgendeine Verbindung zu einem transzendenten Wesen oder zu einer Göttlichkeit, die ja nicht näher beschrieben wird.
Ja. Dazu gibt es zwei interessante Hinweise. Die politische Dimension, die wurde sehr explizit, weil Refn hat sich sehr negativ über Politiker geäußert, auch bei der Preisverleihung. Also sogar in Gegenwart von Politikern. Denn bei dem Festival waren ja nur geladene Gäste und einige davon sind natürlich aus dem Kontext von dem Bundesland dann dort gewesen. Und er hat explizit wirklich über Politiker gesagt, fuck off, ja. Also wörtlich jetzt.
Ja.
Und das wird deutlich in den Szenen, zum Beispiel mit dem rechtsextremistischen Polizeichef, der ja dann wirklich irgendwann Faschismus skandieren lässt von seinen Mitarbeitern. Ja. Und also es ist ein sehr deutlicher Verweis auf das, was in Amerika neutral gesagt mal schief läuft, politisch gesehen. Die spirituelle Ebene ist, auch wenn Refn, glaube ich, weiterhin so tut, als hätte er damit eigentlich gar nicht so viel zu schaffen, das hatten wir ja bei Valhalla Rising schon, kam doch raus, dass er regelmäßig vor jedem Film sich Tarotkarten legen lässt von Alejandro Jodorowsky.
Ja.
Und das ist ja der große surrealistische Filmemacher, Schriftsteller, also Comicautor und so weiter, ne? Und ebenfalls spiritueller Guru für einige Leute. Und die Tarotkarten spielen selbstverständlich auch eine Rolle für die Kapiteleinteilung der einzelnen Episoden. Also auch das ist etwas, was den Zugang zu der Serie erleichtern könnte, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber ich befürchte, die Leute, die die Serie so sehr hassen, würde man auch nicht dazu bekommen, sich mit Tarotkarten zu beschäftigen.
Ich hab mal angefangen zu gucken. Ich kriege das jetzt nicht zusammen. Ich müsste da irgendeins meiner Notizbücher rauskramen, aber das wird jetzt zu lange dauern. Die Tarotkarten und die Figuren zu vergleichen und zu gucken, was bezeichnet er eigentlich damit? Und ja. Ich habe den Eindruck, dass es weniger, also man würde ja erstmal vermuten, er bezeichnet damit die einzelnen Figuren, weil es sind ja immer Figuren, die auf den Tarotkarten benannt werden. Aber es ist interessant, dass er eigentlich, dass die Tarotkarten immer Räume aufmachen. Sie sind ja nie eindeutig. Das sind ja immer
Assoziationsräume.
Assoziationsräume. Und genauso spannt er ja auch die Räume in der Serie auf. Es geht, es ist nie eine Person komplett gut, eine Person komplett böse. Alle sind doppeldeutig, was, glaube ich, den Zugang für viele Leute erschwert, weil man hat keine Identifikationsfigur, außer später vielleicht Yaritza, aber selbst die bleibt lange Zeit sehr rätselhaft. Das erschwert den Zugang, weil es auch dort wieder viel mehr um die Räume geht, um Gewalträume oder männliche Räume, toxische Männlichkeit spielt eine große Rolle dann in der fünften Episode, wo diese Pornoproduzenten aber auch wahllos Homosexuelle oder Frauen vergewaltigen und vergraben in der Wüste.
Ja, aber dazu würde ich genau sagen, also es kommt demnächst ein Buch raus, das ich mit dem Geografen Anton Escher herausgebe, wo es, das heißt Mediale Topografien, und da drin entwickle ich die These des mythischen Raums in bestimmten Filmen. Das mache ich explizit an Valhalla Rising, aber das kann man genauso über Drive, über Neon Demon und Too Old to Die Young sagen. Er benutzt L.A. und das Grenzland zu Mexiko als einen mythischen Raum für eine Auseinandersetzung mit etwas, das Amerika in der Gegenwart sehr stark betrifft, aber wie so eine Art Untergrund, also so etwas Unbewusstes beeinflusst, ja, so etwas Archaisches, was im Untergrund brodelt. Und es gibt diese, ich glaube, es ist in der fünften Folge, aber ich erinnere mich nicht genau, wo also der Miles Teller mit dem Killer dann auf den Hügel rauffährt, also es ist vermutlich sogar der Mulholland Drive, den sie hochfahren und dann auf die Stadt blicken, und er dann sagt, das wird alles quasi zur Wüste werden, und also so eine Art Apokalypse-Vision formuliert. Das ist eine meiner Lieblingsszenen des Films. Und da denke ich, ist es so, dass also quasi diese Idee des mythischen Raums auf alles sich ausdehnt, ja, und überall diese Assoziationen dann zulässt.
Was übrigens wunderbar zum Titel passt, der ja auf den ersten Blick so rätselhaft ist, Too Old to Die Young, aber genau diese kommende Apokalypse, dass alle schon totgeweiht sind und sich in so einem zombiehaften dazwischen bewegen, alle langsam, alle irgendwie nicht mehr ganz lebendig, als hätten sie nicht die, wie so Echsen, als wäre es nicht warm genug, bewegen sie sich schleichend durch alle Szenen hindurch. Auch die Gewaltszenen sind ja extrem langsam. Und insofern passt der Titel großartig genau zu diesem apokalyptischen Monolog und auch zu dem sehr apokalyptischen Ende, in dem es wohl irgendwie um Geister, Außerirdische oder auf jeden Fall wird es eine feministische Revolution geben, weil am Ende scheint die These zu sein, nur die Frauen können diese Welt noch retten.
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der schon in Neon Demon extrem wichtig ist. dass nämlich die Überwindung der toxischen Männlichkeit, die er in Filmen davor ja schon andeutet, ja, also quasi die Selbstzerstörung der männerbasierten Gesellschaft, die ja noch in manchen Filmen wie Bronson und Valhalla Rising komplett explizit ist, die wird in Drive schon, sagen wir mal, durch die romantische Wolte so etwas in Frage gestellt, aber in Neon Demon ist es wirklich das enorme Potenzial, das er in dem jugendlichen Mädchen zunächst mal sieht, bis sie auch von dem Dämon übrigens, von dem Neon-Dämon infiziert ist. Ne? Das ist ja diese berühmte Szene mit den Dreiecken, ja, diesen Neon-Szene. Also dieses Potenzial, das ist ja auch in der jungen, also in der jugendlichen Geliebten des Polizisten, die ist ja auch noch minderjährig, das wird ganz explizit thematisiert. Und er muss sich mit ihrem Vater auseinandersetzen, was schon eine sehr witzige Situation ja auch ist mit diesen Stofftieren.
Oh ja, in der das Serie, ist der also große David Lynch-Moment für mich. In diesem
absolut. Aber ich glaube, dass er wirklich in diesen Frauenfiguren eine Utopie sieht, zu der die Männer nicht mehr fähig sind. Und deswegen gebe ich dir komplett recht. Ich glaube, dass das durchaus etwas potenziell Feministisches vom Ansatz hat.
Ja. Er hat in einem Interview gesagt, er hätte bei The Neon Demon seine eigene innere 16-Jährige oder 17-Jährige entdeckt. Ja. Was ich ein wunderbares Zitat finde. Und ich sehr gespannt bin, was von ihm noch kommen wird. Mhm. Was man ja weiß, ist, dass er jetzt Back to the 80s geht, aber eigentlich nur den Namen von Maniac Cop benutzt, einem Film von Lustig, oder? Der ist auch von Willem Lustig, genau.
Ja, der erste.
Ein Film über einen, wo man nicht genau weiß, ob der übernatürlich ist, ob er noch lebendig ist, ein Slasher-Cop, ein Cop, der anfängt zu morden aus den eigenen Reihen heraus. Und Reffen in Interviews, dass er auch immer auf die Reagan-Ära bezieht, dass der Drehbuchautor, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß,
ich glaube, das war Larry Cohen.
Stimmt. Hat er ein paar Mal lobend erwähnt, dass es ein sehr kluger Drehbuchautor gewesen ist und auch hier eben das Genre benutzt wurde, um einen politischen Kommentar abzugeben. Er das Ganze aber nur von der Grundidee her nimmt und auf die heutigen Verhältnisse bezieht. Er wird aber selber ja nicht Regie führen, sondern nur produzieren und jetzt fällt es mir nicht ein, wie heißt das jetzt neuerdings? Der Serienoberaufseher, sage ich jetzt.
Der Showrunner.
Der Showrunner, danke. Ich saß gerade auf der Leitung.
Ja, das passiert. Ja, genau. Dennoch wird das präsentiert als bei NWR, also unter seinem Brand. Und es wird uns tatsächlich schon als ein Teil seines Universums dadurch präsentiert. Also von daher ist es, denke ich, schon auch relevant, wenn für die Wahrnehmung seines Gesamtwerkes, dass man auch die Serie im Auge behält. Ja, also ich denke, wir haben jetzt lange über ihn gesprochen. Wir haben sehr viele Argumente zusammengetragen, was an ihm interessant sein könnte. Es wird dennoch Leute geben, die nichts davon teilen und die ihn weiterhin für einen, im Grunde stilistischen Masturbator halten, was möglicherweise stimmt, aber nicht gegen ihn spricht, meiner Meinung nach.
Ich würde nach wie vor festhalten, dass es ein Regisseur ist, der das Medium versteht, der mit allen medialen Mitteln des Films zu erzählen weiß und deswegen auch eine Auseinandersetzung lohnt. Ich finde auch, dass man sein ganzes Werk sich angucken soll und da ist für jeden was dabei, weil die frühen Sachen sind spannend genug und bieten so viel Ansatzpunkte, sich für Genre-Kino zu begeistern und für eine andere Art des Erzählens, wie auch dann die späteren eben kunstfilmhafteren Werke andere Leute ansprechen werden. Ich glaube auf jeden Fall, dass der noch viele andere Wege einschlagen wird, weil ich glaube, er hat bei Too Old to Die Young einen Punkt erreicht, wo er mit der Ästhetik nicht mehr weiterkommt und dafür ist er zu umtriebig. Also vielleicht lehne ich mich aus dem Fenster, aber ich glaube, dass da spannende und interessante Sachen kommen werden. Also ein Marvel-Film wird es nicht, der wurde ihm, also so Superheldenfilme wurden ihm ja schon angeboten, hat er mal gesagt, hat aber immer abgelehnt. Aber ich bin auf jeden Fall...
zum Glück.
Naja, wobei es ja interessant wäre. Ein Batman-Film von ihm wäre interessant.
Naja, es wäre interessant, aber andere Sachen sind noch interessant.
Ja, ich stimme dir zu.
Für alle Skeptiker da draußen bleibt ja immer noch Drive. Drive ist ja sein Film, wo man wirklich sagen kann, er hat viele sehr unterschiedliche Leute erreicht, die ihn sonst eher skeptisch betrachten. Für alle, die das Radikale mögen, ist Only God Forgives, den wir interessanterweise kaum diskutiert haben.
Das stimmt.
Einer seiner, sagen wir mal, radikalsten Verweigerungsfilme, ja, also der am wenigsten erklärt, der wirklich drastische Gewaltszenen hat, die auf nichts hinausgehendes zu verweisen scheinen und so weiter, die aber trotzdem in so einem eigenen Universum angesiedelt sind, wo wiederum Gott auf die Erde kommt, weil Only God Forgives, und er hat ja diese Metapher für den Polizisten, der da als regulativer Rachegott quasi in der Stadt dann präsent ist. All diese Dinge bieten genug Ansätze, um sich damit auch in Zukunft zu beschäftigen. Immerhin hat er dafür für die Goldene Palme nominiert 2013 für diesen Film. Also der hat schon auch einiges an positivem Aufsehen erregt.
Ich hätte da eine spontane Idee. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich den ausgespart habe, weil es neben Only God Forgives einen anderen Film gibt, der ähnlich komplex und schwierig ist, von einem Regisseur, den wir beide schätzen, nämlich Enter the Void von Gaspar Noé. Ähnlich körperlich, vielleicht in seiner Form und seiner Länge noch mal radikaler, aber ich glaube, es wäre ganz fruchtbar, wenn wir vielleicht die beiden Filme gemeinsam irgendwann mal angehen, weil sie beide mit einer asiatischen Philosophie spielen, und ich glaube, das hätte den Rahmen gesprengt, weil Only God Forgives ist richtig kompliziert und komplex. Und ich muss gestehen, ich glaube, ich muss mir den auch noch mal detaillierter angucken. Ich habe ihn noch mal angefangen und dann gemerkt, dass mich diese Fülle an Verweisen schon auf der Referenzebene zu anderen Regisseuren, also hätte ich schon stundenlang reden können. Ich glaube, das sollten wir auf eine andere Episode schicken,
das weil
ich habe so die Ahnung, gerade mit der asiatischen Philosophie und auch der, es gibt ja eine Verbindung zwischen Noé und Revan, dass das ganz fruchtbar sein könnte. Irgendwann. Ja. Nicht die nächste, aber irgendwann.
Gute Idee. Okay, jetzt haben wir Erschöpfendes geklärt und demnächst widmen wir uns einem weiteren Thema.
Genau, demnächst werden wir uns Jugendgruppen dem Revival der Teenager-Gruppen widmen. Ich lasse es mal so rätselhaft stehen.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss und viel Spaß mit Nicholas Winding Refn.